Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun den achten Teil über das Thema, was kommen wird, die Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus. Und wir kommen jetzt zu Matthäus Kapitel 25. Das Thema heute Abend lautet: Die klugen und die törichten Jungfrauen. Und da geht es um eine Hochzeit. Es ist ja in der Bibel immer wieder die Rede vom himmlischen Hochzeitsmahl. Und ich hoffe, wir alle wollen da auch dabei sein. Und deshalb habe ich vorhin gefragt, ob jemand schläfrig ist. Wir werden alle irgendwann müde werden. Es ist der Rhythmus von Tag und Nacht. Aber wichtig ist, dass wir auch, wenn wir schlafen, bereit sind. Ja. Und wie das zu verstehen ist, versuche ich heute mit des Herrn Hilfe auszulegen. Und wir lesen dazu Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Der Herr Jesus sagt: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten, also neudeutsch würde man sagen die Dummen, nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der Menschensohn kommen wird. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, mit diesem Gleichnis sagst du uns sehr den Ernst dieser Entscheidung und dieser Lebenshaltung und Bereitschaft, die wir zu treffen haben oder durchhalten sollen. Lass auch diesen Abend dazu dienen, dass wir nicht nur wach sind, sondern vor allem auch bereit. Und zeig uns, wie wir bereit sein können, wenn du kommst, dass wir nicht zu wenig Öl haben, wenn es soweit ist. Amen. Amen. Sicherlich jeder hat dieses Gleichnis schon mal gehört. Und wenn wir es jetzt gerade noch mal gelesen haben, dann fällt uns auf, in welcher Dichte hier Vers für Vers ganz gewichtige Ereignisse zusammengefasst sind. Das ist ja ein Kennzeichen in der Heiligen Schrift, dass Gott, ich sage mal, der größte Dichter ist. Das heißt, er fasst in einer Dichte des Wortes so viel zusammen, wozu ein ganzes Leben nicht reicht, um das zu verstehen und auszulegen. Und auch heute Abend wird die Zeit nicht reichen, die ganze Tiefe dieses Gleichnisses zu erfassen. Aber ich möchte vielleicht das Wesentliche mit Gottes Hilfe erklären, auch in aller Schwachheit. Und ich möchte gleich die Lehre daraus ziehen am Anfang, dass wir wissen, in welche Richtung ich es auch verstehe und auslege. Und zwar könnte man dieses Gleichnis auch überschreiben: Nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf. Nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf. Wenn wir das Gleichnis verlassen, verstehen wir vielleicht jetzt, worum es geht. Diese 10 Jungfrauen, die haben viel gemeinsam. Die Zahl 10 steht zunächst auch einmal für eine Art von Vollkommenheit. Es bezeichnet die gesamte Gemeinde, so wie sie sich versammelt. Es ist eine komplett versammelte Gemeinde. Aber wir sehen, nur fünf sind wirklich hingegebene und bereite Christen. Die fünf anderen sind auch Christen, aber sie sind nicht bereit. Und damit nützt ihnen ihr Anfangsglaube nichts, weil sie am Ende nicht mehr bereit sind. Aber verlassen wir noch nicht das Gleichnis. Ich möchte zunächst einmal erklären, ganz konkret im Gleichnis, wie eine Hochzeit damals in Israel stattgefunden hat. Der Kürze halber zitiere ich das aus dem Kommentar von Fritz Rienecker, das Evangelium des Matthäus in der Wuppertaler Studienbibel zu dieser Stelle. Darin lesen wir Folgendes, wie also die Hochzeit damals abgelaufen ist. So können wir also besser verstehen, was der Herr Jesus damit meint. Also ich zitiere, wegen der Hitze wird die Hochzeit im Orient erst am Abend gefeiert. Die Braut erwartet in ihrem elterlichen Hause den Bräutigam, der sie heimholen wird in sein Haus. Mit der Braut zusammen warten die Brautjungfern auf das Kommen des Bräutigams. Also diese Jungfrauen, ne? Sobald gemeldet wird, dass der Bräutigam mit seinem Gefolge sich dem Dorfe oder Haus der Braut nähert, haben die Brautjungfern die Aufgabe, dem Bräutigam entgegenzugehen. Weil dieses Entgegengehen der Brautjungfern erst am Abend sein wird, darum müssen sie Stocklampen bei sich haben. Wird sehr dunkel. Ja. Diese Stocklampen sind anders als die Lampen, die man im Hause verwendet. Stocklampen benutzt man im Freien. Da diese sehr klein sind, bedarf ihr Öl öfters der Ergänzung. Kann man also nicht nur einmal Öl hineinfüllen und denken, das reicht in der Lampe. Das ist der entscheidende Punkt. Also nochmal, da diese sehr klein sind, bedarf ihr Öl öfters der Ergänzung, weshalb die Jungfrauen Gefäße mit Öl mitnehmen müssen, damit sie, wenn sie die während ihres Schlafes matt gewordenen Lampen in Ordnung bringen, das heißt von den verkohlten Teilen des Dochtes befreien, das nötige Öl zugießen können. Die flaschenähnlichen Krüge mit Griff waren die Gefäße, in denen die klugen Jungfrauen Öl für ihre Lampen mitnahmen. Soweit dieses Zitat aus Rienekers Kommentar zu dieser Stelle. Und als nun der Bräutigam kommt, da gilt es nun genau das zu tun, mit den Lampen ihm entgegenzugehen und dann auch immer wieder Öl dabei zu haben, um es nachzufüllen, denn sie wissen ja nicht, wann er kommt. Also sie müssen diese Lampen immer brennen haben. Ich zitiere deshalb noch eine Stelle. Da um Mitternacht ertönt laut der Ruf, siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Damit nun die Lampen hell brennen, ist es jetzt an der Zeit, den Lampendocht zu reinigen und Öl nachzufüllen, das aus dem Vorratskännchen genommen wird. Dann gehen die Jungfrauen zusammen mit der Braut dem Zug des Bräutigams entgegen, um ihn ehrenvoll zu empfangen. Die Begegnung findet statt und der Bräutigam mit seinen Freunden und die Braut mit ihren Gespielinnen, den Jungfrauen, streben gemeinsam dem Hause des Bräutigams zu. Soweit einiges über die Zeitgeschichte. Es war also sicherlich sehr romantisch, wenn das funktioniert hat. Und das Problem jetzt hier im Gleichnis ist, dass der Bräutigam lange verzieht zu kommen und dass nur die, die Reserveöl haben, dann auch hineingelassen werden können. So, jetzt nochmal an der Blick zurück, was diese Jungfrauen, die fünf Klugen und die Törichten, alles gemeinsam hatten. Sie waren alle Brautjungfern. Sie hatten alle Lampen. Und es war auch zunächst Öl in den Lampen. Sie sind alle eingeschlafen. Das ist also nicht der Punkt, dass die einen wach bleiben, die anderen einschlafen. Sie sind alle eingeschlafen, weil es so lange gedauert hat. Wenn wir das Gleichnis verlassen, weil es so lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Das sind schon 2000 Jahre jetzt. Die Jünger hatten ja auch die Frage gestellt, am Anfang von Matthäus 24, wann wirst du kommen? Ja, ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Und die haben wohl auch nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Sie sind alle eingeschlafen, aber dann kommt der Unterschied. Und sie haben auch, sind alle wieder aufgestanden und ihre Lampen haben sie fertig gemacht. Aber dann kommt eben der Unterschied. Die einen hatten noch Reserveöl, die anderen nicht. Und was tun jetzt die Törichten? Sie sprechen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Wenn wir das Gleichnis verlassen, kann man sagen, wenn Jesus die Gemeinde zu sich nimmt, die, die Reserveöl haben, was das bedeutet, werde ich gleich noch sagen, die werden dann hinweggerückt und die anderen werden dann sagen, rücke uns auch mit hinweg, wir sind doch auch deine Jünger. Aber ihnen fehlt eben etwas. Und die anderen, man erwartet vielleicht, die sind so christliche in Nächstenliebe stehen, sie üben christliche Nächstenliebe, sagen, ja, wir geben euch von unserem Öl, wir teilen das miteinander, so wie es sich gehört. Aber das geht hier nicht, in diesem Gleichnis. Und auch bei der Entrückung geht es da nicht. Sie antworten deshalb, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. So gibt es auch heute manche Christen, oder die sich so nennen, je nachdem, die wollen sich so hindurchmogeln. Die schließen sich der Gemeinde an, schwimmen so mit, machen alle Versammlungen mit und sind doch nicht wirklich bereit. Es gibt auch in der Schule manchmal Kinder, die sind zu faul, selber zu lernen und die schreiben dann noch kurz vor der Unterrichtsstunde die Arbeit ab bei dem besseren Mitschüler. Aber damit haben sie in Wirklichkeit nichts gelernt, nichts geleistet. Und irgendwann fliegt dieser Schwindel auf. Und so ist es auch beim Eintritt in das Reich Gottes. Irgendwann fliegt der Schwindel auf, wenn man nur noch ein Mitläufer ist. Vielleicht hat man ja mal gut angefangen, aber dann ist die Liebe zum Herrn erkaltet und man lebt nicht mehr in der Heiligung. Man hat nicht Reserveöl in der Lampe. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, wie ich das auslegen werde. Ja, und die Klugen, sie geben ihnen immerhin einen Rat, sie lassen sich nicht ganz im Regen stehen, da zeigt sich die Nächstenliebe. Sie können das eigene Öl nicht abgeben, das ist ihr Reserveöl, ihre Bereitschaft für den Herrn, die kann man nicht teilen. Jeder kommt nur individuell ins Reich Gottes. Gott hat Kinder, aber keine Enkel. Und wenn die Eltern gläubig sind, sind die Kinder nicht automatisch gerettet und auch umgekehrt nicht. Aber sie sagen ihnen, geben ihnen den lieben Rat, geht zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Wenn man das Gleichnis verlässt, geht zu Jesus und lasst euch neu füllen, neu reinigen, gebt euch neu ihm hin und heiligt euch. Aber dann ist es zu spät, es gibt ein zu spät. Als sie hingingen zu kaufen, als sie vielleicht ins Nachdenken kamen über ihr oberflächliches Glaubensleben, da kam der Bräutigam schon und da hatten sie die Gnadenzeit verpasst. Da kam der Bräutigam schon. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und jetzt kommt das Erschütternde und die Tür ward verschlossen. Das heißt, es gibt keine Bekehrung mehr nach dem Tod. Wenn die Entrückung ist, gibt es noch eine Chance für die, die zurückbleiben, ja, bis das Endgericht stattfindet. Aber wenn jemand schon gestorben ist, dann gibt es keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Die Tür wurde verschlossen, so wie zur Zeit Noahs, die Arche. Ich lese vielleicht mal diese Stelle kurz. Wir hatten ja schon mal zur Schöpfungsgeschichte diese Tage etwas gehört. Bei Noah heißt es dann in 1. Mose 7, im 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhnen, sie und alle Wildtiere. Und so weiter, überspringe ich jetzt. Und dann heißt in Vers 16, und der Herr schloss hinter ihnen zu. Die haben nicht selber zugemacht. Der Herr hat zugemacht. Und wenn Gott sagt, es ist zu spät, dann ist es auch zu spät. Deshalb gilt die Einladung, kehre um, wenn du gar kein Christ bist, dann tue Buße, wende dich Jesus zu, erfahre Reinigung von deinen Sünden, indem du dein Leben Jesus übergibst, ihm alles an sein Kreuz bringst, was dich verunreinigt. Und wenn du schon als Christ einmal angefangen hast, dann tue erneut Buße, wenn dein Glaubensleben abgeflacht ist, erkaltet ist, wenn du nicht mehr in der brennenden Liebe zu Jesus und zu deinem Nächsten stehst. Wenn das nicht geschieht, nicht rechtzeitig geschieht, dann wird das passieren, was dann in Vers 11, Matthäus 25, 11 wir lesen, später kamen auch die anderen Jungfrauen, die fünf Törichten, und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Kennen wir das, dieses doppelte Herr? Das gibt es noch an einer anderen wichtigen Stelle. Und zwar in Matthäus 7. Dieses ekstatische Herr, dieses schwärmerische, aber nicht wirklich hingegebene. Da ist nämlich die Rede von falschen Wundertätern, die auch sehr fromm scheinen, aber kein Öl, kein Reserveöl bei sich haben. Der Herr Jesus warnt in Matthäus 7 in der Bergpredigt vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Und dann sagt er in Vers 21, Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, interessant, ja, aber auch das doppelte Herr, so wie es bei manchen schwärmerischen Kreisen auch heute ist, ja, dieses ekstatisch Übertriebene und doch nicht Echte, dann. Gerade das Übertriebene wirkt unecht und ist oft auch unecht. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen. Und was steht hier in Matthäus 25? Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Merken wir die Parallele? Vieles nennt sich heute christlich. Aber im Sinne Jesu ist es nur, wenn es auch mit der Bibel übereinstimmt. Ich habe die letzten Tage etliche Beispiele gebracht, was alles so im christlichen Lager läuft, hin an Verweltlichung, Verflachung, Religionsvermischung, Bibelkritik, feministische Einflüsse im evangelikalen Lager und so weiter und so fort. Und der Herr wird einmal sagen, ich kenne euch nicht. Auch wenn sie noch so fromm predigen zum Teil, aber ich kenne euch nicht. Wenn sie noch so große Wundertaten tun, ich kenne euch nicht. Aber liebe Geschwister, wir wollen nicht mit den Fingern auf andere zeigen. Es geht um uns, um dich und mich, dass wir selber uns prüfen. Dazu soll auch dieser Abend dienen. Wie stehen wir zu Jesus? Sind wir kluge oder sind wir törichte Jungfrauen? Nachdem ich jetzt einen kurzen Durchgang durch dieses Gleichnis versucht habe, möchte ich nochmal einiges zusammenfassen. Und dann abschließend heute dann 12 Punkte uns mitgeben für ein praktisches Leben in der Nachfolge Jesu für kluge Jungfrauen. Kluge Jungfrauen, das ist jeder gläubige, wiedergeborene und in der Heiligung lebende Christ. Ich habe schon gesagt, es geht letztendlich um die Aussage, die man so überschreiben kann, nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf. Vielleicht hast du mal bei einer Evangelisation die Hand gehoben und dann denkst du, du bist Christ, aber das reicht nicht aus. Natürlich, unser Glaubensleben hat einmal einen Anfang, aber es geht weiter. Jeder Tag ist ein Tag, der dem Herrn geweiht sein darf und geweiht sein soll. Und sobald Sünde dauerhaft zwischen ihm und uns steht, ist dieser Kontakt abgebrochen. Ich sage bewusst dauerhaft. Ja. Wir werden jeden Tag in Gedanken, Worten oder auch Taten schuldig werden, weil wir immer noch durch unsere Fleischesnatur angefochten sind. Aber wenn wir das nicht bereinigen, dann bleibt es als eine Scheidewand zwischen Gott und uns bestehen. Und es kann nur abgetan werden durch das Blut Jesu Christi, des sündlosen Lammes, das am Kreuz auf Golgatha für uns verblutet ist und sich stellvertretend für uns geopfert hat. Der Herr Jesus gebraucht hier das wunderbare Bild einer Hochzeit. Wer ist der Bräutigam? Niemand anderes als er selber. Jesus ist der Bräutigam. Die Gemeinde ist die Braut. Und hier in diesem Gleichnis hat er jetzt nicht einfach Bräutigam und Braut gegenübergestellt, sondern er hat 10 Brautjungfern genannt, weil man diese Gruppe aufteilen kann. In solche, die wirklich hingegeben im Nachfolgenden, solche, die abgeflacht, abgeflaut sind in ihrer Nachfolge. Die hingegeben dem Herrn folgen, das sind die, die genug Ölvorrat haben. Das heißt, die den immer nachfüllen lassen, die immer wieder um Reinigung bitten durch Jesu Blut, die immer wieder bitten, Herr, leite mich durch deinen Geist, erfülle mich weiterhin mit deinem Geist. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Epheser 1, Verse 13 folgende. Aber ich werde es gleich noch sagen, wir können leider auch den Geist dämpfen und betrüben, reduzieren. Wenn ich das jetzt sage, möchte ich nicht der Schwärmerei das Wort reden. Sondern es geht einfach darum, dass wir in unserem Glaubensleben, da wo Dinge verstopft sind, verschlackt sind, zugeschüttet sind, dass wir das wieder reinigen und heiligen lassen. Dass der Geist Gottes wirklich durch uns wirken kann. Dass er Frucht in uns wirken kann. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder Keuschheit nach Galater 5, 22. Und auch seine Gaben in uns entfalten kann, die aber individuell verschieden sind. Darüber habe ich ja bei der Auslegung des ersten Korintherbriefs ausführlicher schon an dieser Stelle geredet. Also den Geist dämpfen nicht. Das steht wörtlich so in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpfen nicht, den Geist löscht nicht aus. Und wie wird er gedämpft? Durch Sünde, durch Trotz, durch Rebellion, durch Ungehorsam gegen Gott. Da wird der Geist Gottes gedämpft. Und wenn wir in dieser Sünde beharren, dann zieht er sich sogar zurück. Und dann kann das geschehen, was die Bibel Abfall nennt, Abfallen vom Glauben. Eine schreckliche Wirklichkeit. Manche Kreise bestreiten das und sagen, ein Kind bleibt immer ein Kind, kann nie vom Glauben abfallen. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Es wird sehr oft gewarnt davor, abzufallen. Wenn Worte noch einen Sinn haben, dann müssen wir sie auch stehen lassen und dürfen das nicht umdeuten. Also es gibt die Möglichkeit, die schreckliche Möglichkeit, dass ein Kind Gottes abfallen kann, wenn es nicht wachsam bleibt. Und das sind genau diese törichten Jungfrauen, die sind abgefallen oder abgekühlt in ihrem Glaubensleben, lau geworden. So wie die Gemeinde Laodicea, wo der Herr sagt, wenn du doch warm oder kalt wärst, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ja, dann wird er auch sagen zu denen, ich kenne euch nicht. Da gibt es viele Parallelen. Und wenn du lau geworden bist im Glaubensleben und du eine Sehnsucht hast, wieder brennend zu sein für den Herrn, dann darfst du darum bitten, Herr, mach mich wieder brennend für dich. Schenk mir wieder die erste Liebe, aber doch gesteigert durch die gewachsene Liebe zu dir und zu den Menschen. Dass das Herz wieder voll Liebe wird und auch in der Wahrheit des Herrn lebt. Nicht einfach als Gefühl, sondern die göttliche Liebe, die er uns schenkt, sodass wir auch Menschen lieben können, die uns vielleicht unsympathisch sind, wo wir nicht so direkten Zugang haben. Wir haben es diesen Morgen schon mal gehört über die Liebe von Bruder Messal, was er darüber gesagt hat. Und das kann nur der Herr Jesus schenken. Wir von uns aus machen oft dann Barrieren, ja, wenn jemand uns komisch kommt oder so. Aber gerade für solche Menschen dürfen wir beten und auch für uns, dass der Herr uns das Herz öffnet und wir auf sie zugehen können. Ich habe das im Studium mal erlebt, da hatte ich mal einen Kommilitonen, Studienkollegen, der hat irgendwie so eine Art gehabt, das war ein Ostfriese, vielleicht lag es daran oder auch nicht. Da hat mein Kollege gesagt, wenn ich den sehe, geht mir schon das Messer in der Tasche auf, hat einer gesagt. Ist auch jetzt ein Pfarrer, der das gesagt hat, aber ist egal. Ich hatte auch ein Problem, weil der wirklich sehr grob geschnitzt war, ja, ist überall angeeckt. Und habe gebetet, Herr, schenk mir, dass ich mit dem gut klarkomme. Wir haben auf einem Stockwerk gewohnt, im Albrecht-Bengel-Haus damals. Und ja, dann habe ich gebetet und habe ihn näher kennengelernt und wir sind dann später die besten Freunde geworden. So kann der Herr das wirken. Ja, die Liebe Christi, die darf auch in uns wachsen. Durch den Geist Gottes, wir sollen den Geist nicht dämpfen. In Galater 3, Vers 3 lesen wir auch etwas, was uns zum Nachdenken bringen soll und muss. Habt ihr im Geist angefangen und wollt es im Fleisch vollenden? Hier geht es darum, dass sie zurückfallen in eine Gesetzlichkeit selbst auferlegter Werke. Auch das ist eine schreckliche Möglichkeit. Aber wir müssen erkennen, durch unsere eigenen Werke können wir uns nicht erlösen. Wenn wir da mal kommen an die Himmelstür und sagen, ich habe doch so viel für dich getan, ja, aber es war nur für mich letztendlich, um irgendwie mich selber zu erlösen oder groß dazustehen, da wird der Herr auch sagen, ich kenne euch nicht. Wenn es nicht aus Glaube und Liebe getan ist. Glaube an Jesus, allein durch seine Gnade sind wir doch gerettet. Und Liebe zu Jesus und zu den Mitmenschen. Das sollten die Motivationsgründe sein und nicht irgendwelche Selbsterlösungsbemühungen, die doch scheitern müssen. Die Werke haben ihren Platz, aber als Folge der Erlösung und nicht als Voraussetzung, um sich selber erlösen zu wollen. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Eine Stelle möchte ich mal noch mit uns aufschlagen, weil die so grundlegend ist und auch ganz praktisch ist und plastisch bezüglich dessen, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Und zwar können wir einmal lesen im Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 17. Und da geht es auch darum, dass wir nicht den Heiligen Geist betrüben sollen. Epheser 4, Abvers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. So sollen wir nicht sein. Das sind die Heiden, die haben ohnehin keinen Zugang zum Himmelreich. Und jetzt aber, wie ein Christ sein darf, durch die Gnade Gottes, und dann auch sein sollte. Ab Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Darum geht es, dass der alte Mensch abgelegt wird und Christus in uns wohnt. Den alten Menschen abgelegt habt, hat der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seht ihr, das Wort Gottes sagt auch an anderer Stelle, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Heiligkeit. Und jetzt kommen Beispiele für diese Heiligung unseres Wesens. Ab Vers 25. Und man könnte noch viele weitere nennen, aber hier an dieser Stelle einmal folgende. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, dann sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Allein über diese Verse könnte man jetzt eine ganze Bibelwoche halten, aber ich habe es selbst nur gelesen, möchte aber nur etwas sagen zum Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Da steht es wieder. Als wir gläubig wurden, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber leider können wir ihn auch betrüben, wenn wir nicht genug Öl in unseren Lampen haben, wenn wir nicht den Herrn immer wieder um Reinigung bitten, wenn wir ihm nicht unsere Sünde bringen, wenn wir nicht ihn bitten, Herr, nimm meinen Trotz weg, meine Rebellion, meinen Ungehorsam. Ja, versteht ihr? Wir sollen einfach schauen, dass wieder klar die Gnade fließen kann, dass wieder der Kanal aufgeht, wenn es verstopft ist. So wie die Nase manchmal verstopft ist, ist doch furchtbar, ne, wenn man nicht atmen kann. Und so ist auch im Glaubensleben. Auch da können wir bitten, Herr Jesus, mach diese Verstopfung weg, diesen Knoten in meinem Gehirn oder wo auch immer, in meinem Herzen, dass ich wieder mit dir wirklich ins Reine kommen darf. Wir dürfen beten und der Herr kann es dann wirken. Ja, jetzt möchte ich zu dem Teil kommen. Die Zeit läuft wieder. 12 Punkte oder 12 Voraussetzungen, um bereit zu sein. Seid kluge Jungfrauen, seid bereit, wenn Christus erscheint. 12 Voraussetzungen, um bereit zu sein. Um nicht missverstanden zu werden, es geht dabei nicht um einen Werkkatalog, sondern die Gnade Jesu ist die Voraussetzung für alles. Es sind letztendlich Selbstverständlichkeiten für einen wiedergeborenen Christen, was ich jetzt nenne, aber es ist gut, wenn wir es immer wieder uns ins Gedächtnis rufen, was notwendig ist, um als kluge Jungfrau dem Herrn zu begegnen, wenn er kommt. Also 12 Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, nehmt die Zeichen der Zeit ernst. Diese Woche soll auch dazu dienen, dass wir aufgerüttelt werden aus unserem Schlaf. Und ich habe ja einige Zeichen der Zeit genannt, zum Beispiel die Heimkehr Israels, die Zunahme der Katastrophen, das Auftreten von Seuchen wie etwa AIDS, das Entstehen einer neuen Weltordnung, das Auftreten falscher Christusse und falscher Propheten, die Verweltlichung der Christenheit und anderes. Alles das, liebe Geschwister, deutet darauf hin, dass der Herr bald wiederkommt und seine Brautgemeinde zu sich nimmt. Nehmt diese Zeichen ernst, damit ihr euch bereitet, ihm zu begegnen. Manche denken vielleicht, wenn wir so diese Zeichen hören, vielleicht Zufall, dass das alles jetzt eintrifft. Aber Zufall könnte es vielleicht sein, wenn ein oder zwei Zeichen sich erfüllen. Aber was erleben wir heute? Dass sich alle Zeichen gleichzeitig erfüllen. Zur Zeit Martin Luthers oder Menno Simons zum Beispiel, da war ja das wichtigste Zeichen noch nicht vorhanden. Und welches ist das? Die Wiedererstehung Israels 1948. Also die Zeit ist wesentlich näher gerückt als in früheren Generationen. Nehmt die Zeichen ernst. Wenn wir das nicht tun, machen wir den gleichen Fehler wie die Pharisäer und Sadduzäer, denen der Herr Jesus sagen musste, über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr da nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Matthäus 16, Vers 3. Die zweite Voraussetzung, um bereit zu sein, ist dann, tut Buße und bekehrt euch. Das gilt allen, die noch keine Kinder Gottes sind. Es ist für jeden Menschen wichtig, auf die Seite des Siegers zu wechseln, um in den Himmel Eingang zu finden. Wer bei Satan ist, wer beim Verlierer ist, der wird Eingang in die Hölle erleben. Aber das wünsche ich keinem. Die Hölle wird heute ja oft so verharmlost. Ja, ich gehe halt in die Hölle, sagen sie dann und so. Und können sie gar nicht vorstellen, was das ist. Das wird ihnen durch Karnevalsschlager alles so schön dargestellt. Da wird Party gefeiert und so weiter. Liebe Freunde, die Hölle ist ein sehr grausamer Ort. Es heißt, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Ein Ort ewiger Qual. Wie genau das aussieht, können wir uns nicht vorstellen hier. Aber es muss schrecklich sein und vor allem, es endet nie, sagt die Bibel. Und das müssen wir den Ungläubigen auch sagen. Leider wird es heute in vielen Predigten verschwiegen. Aber die Hauptmotivation zur Bekehrung sollte nicht die Hölle sein, sondern die Liebe Jesu, der uns herausrettet aus der Hölle, aus der Verdammnis, aus dem ewigen Verderben. Der uns so geliebt hat, dass er selber für uns in den Tod gegangen ist. Ja, es war ihm kein Preis zu hoch, um Menschen vor der Verdammnis zu erretten. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das sagen die Apostel zum Kerkermeister in Philippi, Apostelgeschichte 16. Und der Apostel Paulus schreibt in Römer 10, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Es ist unbegreiflich und furchtbar, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass Menschen selbst im Anblick der endzeitlichen Gottesgerichte sich verstocken gegen Gott und sein Wort, ihre Herzen verhärten. So heißt in Offenbarung 9, dass die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von den Plagen, sich doch nicht bekehrten von dem Werk ihrer Hände. Götzendienst, Unzucht, Zauberei, Mord und so weiter. Sie haben es noch schlimmer getrieben und Gott noch gelästert und angeklagt. Anstatt zu merken, es sind die letzten zurechtbringenden Zuchtruten Gottes in der Endzeit, wenn sich das immer noch weiter zuspitzt. Nur wer Jesus als seinen Erlöser und Herrn angenommen hat, dessen Name steht im Buch des Lebens geschrieben. Wer aber nicht drin steht, dessen Los ist in dem feurigen Pfuhl. Das ist also die Voraussetzung, um eine kluge Jungfrau, das ist eine, die wirklich Buße getan hat sich bekehrt hat, zu Jesus umgekehrt ist, reingewaschen ist durch das Blut des Lammes. Dazu noch ein Bibelvers aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. In frommem Wandel müsst ihr dastehen. Dritte Voraussetzung für die Bereitschaft, und das ist etwas Tröstliches, habt keine Angst. Das gilt für die, die wirklich zum Herrn gehören. Wir brauchen keine Angst haben, weil wir geborgen sind in Jesus Christus. Der Herr sagt ja, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Es ist im göttlichen Plan enthalten. Auch die Gerichte sind darin enthalten. Und wenn Verfolgung über die Gläubigen hereinbricht, und ich habe ja schon ausgeführt, diese Tage, alle 5 Minuten wird im Durchschnitt ein Christ getötet, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Das kann auch uns treffen. Wenn Verfolgung hereinbricht, wenn man uns ins Gefängnis wirft und quälenden Verhören unterzieht, so hat Jesus selbst verheißen, uns Mund und Weisheit zu geben, der die Gegner nicht widerstehen können. Das haben auch viele erleben dürfen in den vergangenen Jahrzehnten. Und für die, die ihre Liebe zu Jesus mit dem Opfer ihres Lebens bezahlen müssen, gelten die Verheißungen: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Viele weitere solche Verheißungen hat der Herr seiner kleinen Herde mit auf den Weg gegeben. Vierte Voraussetzung, um bereit zu sein: Seid nüchtern und wachsam. Das sind ja 12 Punkte, wir sind jetzt beim 4. Seid nüchtern und wachsam. Wir haben schon am ersten Abend gehört von den vielen Verführungen, falschen Christusen und falschen Propheten, die in der Endzeit noch vermehrt auftreten. Hinterhältig, raffiniert kommt Satan auf uns zu, er tarnt sich als Engel des Lichts. Und umso mehr müssen wir wachsam sein, aber auch nüchtern und nicht auf jeden Wind der Lehre hereinfallen, nicht uns in Schwärmerei hineinreißen lassen. Wachen und nüchtern sein bedeutet in der Lebensverbindung mit Jesus stehen, seinen Geist im Herzen haben, ihn lieben, ihm dienen, ihm gehorchen und durch ihn Vergebung empfangen und auf dem schmalen Weg zu bleiben. Dann werden wir auch bereitet sein für den Tag der Entrückung, der jederzeit kommen kann. 5. Voraussetzung, um bereit zu sein: Forscht in der Schrift. Wie wunderbar, dass wir hier im Westen noch die Bibel haben. In anderen Ländern ist es oft sehr schwer, an eine Bibel zu kommen. Und wenn man in islamischen Ländern bei Menschen eine Bibel findet, wird sie oft vernichtet, sie werden eingesperrt und was auch immer. Aber wenn wir nicht das Wort Gottes kennen und lieben, wie wir am Anfang auch gesungen haben, dann werden wir nicht vorbereitet sein auf den Tag des Herrn. Und wo die Bibel den Menschen weggenommen wird, da ist es gut, wenn sie viele Worte auswendig kennen, dass man es wirklich im Herzen trägt. Aber welche Kostbarkeit, wenn wir sie auch lesen können. Über die Einwohner von Beröa wird in der Apostelgeschichte berichtet. Diese waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Und seht ihr, das sollten wir auch tun. Wir hören so viele Lehren heutzutage. Wie gut, wenn man selber in der Schrift forschen und das nachprüfen kann. Das kennzeichnet gerade evangelische Christen, dass sie mündige Christen sein dürfen, die selber in der Bibel lesen können und selber auch Lehren überprüfen. Natürlich kann man auch Brüder um Rat fragen, aber letztendlich muss man selber nachprüfen. Jeder von uns kann sich nämlich auch irren, ganz klar. Wichtig ist, dass wir die heilsentscheidenden Punkte verstanden haben, aber auch danach leben. Das Verstehen allein reicht nicht aus. Es geht darum, danach zu leben. und natürlich das Heilswerk Jesu anzunehmen und dann auch ihm in Liebe und Treue nachfolgen. Es gibt kein Entrinnen vor den Gefahren der Endzeit ohne Kenntnis des Wortes Gottes, das diese entlarvt und den Ausweg zeigt. Das Wort Gottes ist praktisch der Kompass, den wir in der Endzeit ganz besonders brauchen. Sechste Voraussetzung, um bereit zu sein, um eine kluge Jungfrau zu sein, haltet an am Gebet. Die Bibel ist der Kompass, das Gebet ist die Rettungsleine, die uns vor dem Ertrinken bewahrt und nach oben zieht. Ohne Gebet keine Verbindung zu Gott. Sicher, er spricht zu uns durch sein Wort, aber wir dürfen auch zu ihm sprechen im Gebet. Das ist ein Dialog gewissermaßen. Deshalb gehört zur stillen Zeit die Bibel und das Gebet. Wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott zu uns. Und wenn wir beten, sprechen wir zu ihm und bitten ihn, dass er uns leitet. Er kann auch durch Umstände zu uns sprechen, durch Führungen, durch Mitmenschen. Erleben wir, denke ich, Tag für Tag auch. Und beides gehört zusammen. Das Wort Gottes und das Gebet. Wir dürfen beten um Bewahrung, um Geistesleitung, Wachsamkeit, Bekennermut, Retterliebe und die Zubereitung für den Tag seines Kommens. Siebte Voraussetzung zur Bereitschaft: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist eine große Gefahr, gerade in der Endzeit, dass viele, die sich Christen nennen, vielleicht auch als Christen angefangen haben, zu törichten Jungfrauen wurden, weil sie sich dann plötzlich der Welt gleichgestellt haben, die Welt wieder lieb gewonnen haben, so wie Demas, der auch mal dabei war. Aber Demas, so heißt es einmal, hat die Welt lieb gewonnen, ist abgefallen. Ganz für Jesus sollte über unserem Leben stehen. Und in Römer 12 lesen wir: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mit Leiber hingeben ist die ganze Hingabe unseres Wesens gemeint, dass wir ganz dem Herrn dienen. Ja. Und dann heißt es in Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also immer den Herrn fragen und dann so als Licht und Salz und Sauerteig in die Welt hineinwirken. Die Rettungsleine, ja, sozusagen die Antenne nach oben, das Gebet und dann das, was der Herr uns zeigt, das dann auch umsetzen im praktischen Leben. Die Gemeinde Jesu ist zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, bekannter Satz. Das wollen wir immer beachten. Was die Heiligung betrifft, das heißt ja, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen, zu überlegen, ob wir nicht auch eine Form christlicher Enthaltsamkeit üben sollten. Man kann auch von Absonderung reden, von Dingen, die uns hinunterziehen würden. Es gibt so vieles, was uns auf ein tieferes Glaubensniveau hinunterziehen will. Wenn ich das jetzt sage, meine ich jetzt nicht, dass wir uns über andere erheben dürfen. Das wäre wieder die andere Gefahr, vom Pferd zu fallen. Ja. Aber stellt euch mal vor, es steht einer auf dem Tisch und der andere steht davor. Und dann ziehen sie beide. Wer wird wohl gewinnen? Der, der unten steht. Und der Christ, der steht auf dem Tisch, ja, hat so den Glaubensstand erreicht, aber er lässt sich wieder mit der Welt ein und das zieht ihn hinunter. Wir können natürlich nicht der Welt entfliehen. Wir dürfen uns auch an dem freuen, was hier schön und gut ist, die herrliche Schöpfung, soweit sie eben nicht gefallen ist, aber auch das gehört dazu. Aber wir sollten alles meiden, was Sünde ist, was die Bibel als böse kennzeichnet. Und so muss man sich auch fragen, ob es notwendig ist, sich bewusst antichristlichen Einflüssen auszusetzen. Muss ich mir jeden Schmutz und Schund ansehen oder lesen oder kaufen, den andere auch sehen oder kaufen? Muss ich mich dem Urteil und Geschmack der Masse beugen, das was auf der weltlichen Bestsellerliste steht? Ja, oder sollte ich nicht nach dem Willen Gottes fragen, was ihm gefällt, was ich lese, höre und sehe? Ich möchte damit kein neues Gesetz aufrichten. Es gibt Starke und Schwache im Glauben, sagt 1. Korinther 8 zum Beispiel. Aber keiner möge sich für so stark halten, dass er nicht dem Zeitgeist und Weltgeist erliegen könne. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Warnt uns das Buch der Sprüche. Eine achte Voraussetzung, um bereit zu sein, wird leider heute manchmal vernachlässigt, auch aus mancher Not heraus. Aber trotzdem möchte ich sagen, achte Voraussetzung der Bereitschaft, verlasst eure Versammlungen nicht. Es gibt natürlich hier eine Grenze, wenn eine Versammlung selber sich dem Zeitgeist unterwirft und nicht mehr Gottes Wort, so wie es da steht, verkündigt wird und verkündigt werden darf. Das ist eine Ausnahme. Solche Versammlungen müssen wir verlassen. Da gilt dann, geht aus von ihnen und sondert euch ab, damit ihr euch nicht teilhaftig macht aus fremder Sünden. Aber wenn eine Versammlung, eine Gemeinde, ein Gottesdienst noch bibelgetreu ist, wenn Jesus Christus, so wie die Bibel ihn uns verkündigt, im Mittelpunkt steht, wenn auch in der Gemeinde ein ernsthaftes Bemühen ist, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen, in seiner Kraft, nicht in eigener Kraft, dann sollte man diese Versammlung nicht verlassen, sondern stärken, auch manchmal durch Korrektur, die man erfährt oder auch hineingeben darf, je nachdem. Soll keiner beleidigt sein, wenn er korrigiert wird. Wenn es biblisch begründet ist, es gibt manchmal auch Traditionen, die nicht biblisch begründet sind, ein anderes Thema. Aber soweit es biblisch begründet ist. Und so lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir alle brauchen Ermahnung, Stärkung, Tröstung, Korrektur, alles dieses. Und wenn wir so ganz allein dahin vegetieren, ohne Versammlung, dann gehen wir ein, ja, wie ein Blümlein, das keine Nahrungszufuhr mehr bekommt. Natürlich, wir haben noch das Wort Gottes. Es ist besser als gar nicht, sage ich mal, etwas gewagt. Ja, natürlich, die Bibel ist das Kostbarste. Aber wir haben nicht mehr die Korrektur im praktischen Leben. Das ist manchmal auch die Not bei Junggesellen. Jetzt nichts gegen Junggesellen und so. Aber wenn sie nicht gute Freunde haben, die ihnen auch einmal die Wahrheit sagen, ja, und ihnen fehlt die Ehefrau oder der Ehemann, es kann eine große Hilfe sein, wenn man eine Ehefrau hat, die mutig ist und dem Mann auch sagt, aber da hast dich falsch verhalten. Ich frage meine Frau immer nach den Predigten, du, was war jetzt gut und was war schlecht. Ja. Und sie sagt mir es dann auch ehrlich. Tut manchmal weh, aber ihr dürft es auch sagen. Gell? Es hilft mehr, als wenn man nur gelobt wird. Und so ist es eben auch in der Versammlung. Die Predigt soll auch dazu dienen, aufzuerbauen, zu trösten, aber auch zu ermahnen. Und wenn jemand wirklich ein Christ ist, dann wird er auch Ermahnung annehmen und nicht dagegen rebellieren. Die Rebellion kommt immer bei denen, die so halblebige sind, sage ich mal, sagt man Schwäbisch, so halblebig. Nicht Fisch, nicht Fleisch, so halb bekehrt und damit gar nicht bekehrt oder wiedergeboren. Ne? Aber wer wirklich, wo der Geist Gottes im Herzen wohnt, da wird der Geist den Menschen auch dazu führen, zur Erkenntnis, aha, das sagt jetzt der Herr zu mir, durch diese Botschaft. Da sollte ich wirklich mich verändern lassen. Da sollte ich neu anfangen. Und deshalb verlasst eure Versammlungen nicht. Die Versammlung kann ein großer Gottesdienst, aber manchmal auch nur ein kleiner Hauskreis sein. Wichtig ist, dass man sich mit anderen Gläubigen versammelt. Hier bei uns ist das ja nicht so ein großes Problem in Süddeutschland, aber in Norddeutschland gibt es schon tote Landstriche, wo Christen weit fahren und suchen müssen. Deshalb bieten wir ja in unserem christlichen Gemeindedienst auch eine Gemeindevermittlungsarbeit an. Man kann also hinschreiben an unsere Kontaktstelle Bergwerk, die Adresse steht immer mal wieder im Heft, an das Postfach dort, und die Geschwister in Rothenburg-Wümme wohnen sie, die schauen dann in unserer Adressdatei, wo auch noch Gemeinden sind, die wir empfehlen können, oder andere heimatlose Christen vielleicht in der Nähe, dass man sich dann zusammentut und eine Hausgemeinde gründen kann. Verlasst eure Versammlungen nicht. Notfalls gründet mit anderen zusammen gemeinsam eine neue Versammlung, aber dann lest das Wort Gottes, lasst euch dadurch korrigieren, ermahnen und trösten und zubereiten für den Tag des Herrn. Neunte Voraussetzung, um bereit zu sein. 12 sind insgesamt, also ihr seht, so langsam kommen wir aufs Ende zu. Die neunte Voraussetzung wirkt, solange es Tag ist. Was wäre das für ein Christ, der immer nur passiv herumhängt und nichts tut für den Herrn? Da wäre es ja zu fragen, ob er wirklich den Herrn lieb hat. Wirkt, solange es Tag ist. Jesus sagte einmal, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Johannes 9, Vers 4. Das gilt auch für die Endzeit. Und im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Zentnern wird das näher verdeutlicht. Das werden wir morgen betrachten, so der Herr will und wir leben. Das kommt nämlich gleich anschließend, wie ein Wirken für den Herrn aussieht. Nicht ein Vergraben der Gaben, sondern der Einsatz ist gefordert. Gabe bedeutet auch Aufgabe. Wenn jemand eine Gabe hat, dann soll er sich auch einbringen, gerade in der Gemeinde, aber auch für die Mission zum Beispiel. Darauf komme ich gleich zurück. Ja, und das ist auch schon der zehnte Punkt, zehnte Voraussetzung, um bereit zu sein für den Tag des Herrn, für das himmlische Hochzeitsmahl. Macht zu Jüngern alle Völker. Zu diesem Wirken gehört an allererster Stelle auch der Missionsauftrag. Und Missionar kann jeder Christ sein. Jetzt nicht in dem Sinn, dass vielleicht jeder nach Afrika oder sonst wohin geht, aber wenn der Herr Jesus im Herzen wohnt, wenn wir etwas mit ihm erlebt haben, errettet wurden durch ihn, dann dringt uns der Heilige Geist in unserem Herzen, es auch weiter zu sagen. Wir können es vorleben, dass wir gefragt werden, wir können aber auch verbal etwas mitteilen, aber es ist immer schlecht, wenn man die Leute so gleich anpredigt, ohne Anlass. Auf der Straße und so kann man schon mal machen oder in der Kirche. Ja. Aber ich meine jetzt so im alltäglichen Umgang muss man auch beten um den richtigen Takt. Manche haben nicht so ein Taktgefühl und machen mehr Schaden als Nutzen. Das gibt es leider auch. Aber grundsätzlich dürfen wir durch unser Leben und auch durch unsere Worte und Taten dann den Herrn bezeugen. Mission ist nämlich die positive Antwort des Christen auf die antichristlichen Verführungen. Nicht Flucht, sondern Liebe zu den Verlorenen soll die Triebkraft des Christen sein. Jetzt noch die zwei letzten Voraussetzungen, um eine kluge Jungfrau zu sein, um bereit zu sein für den Tag des Herrn. Das elfte, bleibt Jesus treu. Bleibt Jesus treu. Nur wer treu ist, wird ans Ziel gelangen. Nur wer ganz bei Jesus bleibt, wird vor den Fallstricken des Antichristen und seiner Vorläufer bewahrt. Nur wer Treue hält bis ans Ende, wird die Krone des Lebens empfangen. Was wir in Offenbarung 2 lesen, wo der Herr Jesus sagt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und nun der letzte Punkt dieser Voraussetzungen, um bereit zu sein, freut euch im Herrn. Die Hochzeit ist ja etwas Fröhliches. Als dann die Tür zu war, da wurde ihnen fröhlich gefeiert. Nur die, die nicht bereit waren, die hatten das Nachsehen. Die kamen dann in die Dunkelheit hinaus, wurden hinausgestoßen in die Verdammnis. Aber wer drin ist, der wird große Freude haben. Und so gilt auch jetzt schon für uns, was der Herr Jesus in Lukas 21, Vers 28 sagt. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, und damit meint er die ganzen Zeichen der Endzeit und auch die Verfolgung und die Gerichte und so weiter, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, wir wissen, der Herr kommt bald, das Hochzeitsmahl wird gefeiert. Erhebt eure Häupter, lasst nicht die Köpfe hängen, sondern seid fröhlich im Herrn. Und welcher Trost findet sich in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7? Da lesen wir, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Also das Leiden ist eine kleine Zeit im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit, die Leiden dieser Zeit auf dieser Welt. Während es bei den Menschen, bei den Weltmenschen gerade umgekehrt ist, die haben eine kurze Zeit irdischer Vergnügungen und dann ewiges Leiden. Was ist denn besser? Wir haben hier ja auch Freude. Wir haben aber auch Leid, beides, aber dann ewige Freude im Himmel. Die Weltmenschen, die haben hier das, was sie Freude nennen, Fasching und Tanz und Disco und alles. Und dann haben sie aber auch Leiden und dort noch mehr Leiden. Manche lassen sich dann verbrennen, weil sie denken, dann wird mich keiner auferwecken. Welche Torheit, ja, welche Torheit. Freut euch im Herrn. Der Antichrist wird sicherlich noch auf Erden seine Schreckensherrschaft errichten, aber auch dies begrenzt auf 42 Monate. Und nachdem der Böse entmachtet ist, führt Gott alle, die ihm und seinem Sohn Jesus Christus treu geblieben sind, in das himmlische Jerusalem ein, wo weder Tod noch Leid noch Geschrei noch Schmerz sein werden, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21. Und dann wird die Gemeinde der Erlösten gemeinsam mit dem himmlischen Heer Gott anbeten, ihn loben und sprechen, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5. Ja, liebe Freunde, jeder Christ, der sich nicht nur Christ nennt, sondern wirklich an Jesus Christus als seinen Erlöser und Herrn glaubt, geht auf ein wunderbares Ziel zu. Und dieses Ziel besteht darin, einmal ganz bei Gott zu sein, ihn zu schauen, der die Welt erschaffen hat und sie so sehr liebte, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie in den Tod gab. Ihm zu danken, der uns Leben in Fülle gibt. Von ihm getröstet zu werden, der sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und an der Feier teilzunehmen, von der es in Offenbarung 19, Vers 6 heißt, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, lieber Bräutigam, Herr, bereite uns zu als deine Braut, dass keiner von uns, die wir heute hier sind, zurückbleiben muss. Dass keiner von uns einmal vor verschlossener Tür steht, sondern schenke, dass wir drin sein dürfen bei dir, dem Bräutigam, und das himmlische Hochzeitsmahl feiern dürfen und die ewige Freude erleben in deinem herrlichen Reich. Herr, wir haben heute einen kleinen Abgeschmack, einen kleinen Abglanz erleben dürfen bei diesem herrlichen Sonnenwetter. Ein kleiner Abglanz nur ist das von dem, was uns im Himmel erwartet, an Licht, an Freude, an Glück, an Gesundheit, an Seligkeit. Herr, und so bereite uns zu als deine Brautgemeinde. Nimm alles weg, was Flecken und Runzeln sind, Böses und Sünde. Reinige auch mein Herz, damit nichts zwischen dir und mir steht, wenn du mich abrufst. Und das schenke jedem von uns. Amen.